Es ist nicht so, dass da alles komplett klar ist gewesen. Gerade für kleinere, mittlere Unternehmen hat es doch sehr, sehr viele Fragezeichen gegeben. Und schlichtweg hat man erkannt, ja, es ist fast nicht stimmbar. Für einen Mittelstand insbesondere, weil es einfach, ja, man redet da von 1000 bis 2000 Datenpunkten, die grundsätzlich für die Berichte erforderlich sind. Und wenn man sich das mal vorstellt, schon nur mal die Datengrundlagen zu schaffen, ist natürlich wahnsinnig herausfordernd.
Create Impact, der Podcast für Nachhaltigkeit und unternehmerischen Erfolg. Wir sind Daniela Spahr und Anne-Kette Leuenberger. Und wir reden darüber, wie nachhaltiges Wirtschaften zur Chance wird.
Für zukunftsorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die Inspiration suchen und besser verstehen wollen, wie man mit Nachhaltigkeit weiterkommt. Ja, hallo Daniela. Heute reden wir zusammen über ein Thema, das du noch gar nicht so genau weißt, gell? Ich habe nämlich gesagt, ich bringe heute ein Thema mit.
Ich etwas weiss ich tatsächlich darüber, aber extrem wenig. Und ja, bin dann gespannt, was du mir erzählst.
Ja, genau. Also ich möchte heute mit dir darüber reden, über den sogenannten Backlash, eigentlich die ganze Rückwärts- oder vermeintlich Rückwärtsschub im Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen, wo ja insbesondere natürlich mit den ganzen regulatorischen Anpassungen, aber auch gewissen Anpassungen oder vielleicht auch Medienmitteilungen, die man hat können lesen im Zusammenhang mit den Veränderungen in den USA, ja, im Zusammenhang stehen.
Das finde ich super spannend. Ich war kürzlich an einem Event, wo viele Nachhaltigkeitsverantwortliche sich getroffen haben und ich habe dort gemerkt, die Unruhe ist im Moment gross. Da kennst du sicher noch mehr Details als ich.
Genau, ja, die Unsicherheit oder die Unruhe, die ist definitiv hoch bei Nachhaltigkeitsverantwortlichen, aber auch generell natürlich bei Unternehmen. Und vielleicht erläutere ich ganz kurz auch für unsere Zuhörenden, woher die Unruhe kommt, beziehungsweise was da dahinter steckt. Also ich glaube, so das Massgebendste, wo all die Menschen im Moment umtreibt, ist im EU-Bereich die sogenannte Omnibus-Verordnung. Das ist eine Verordnung, wo die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ja erst vor 2 Jahren eigentlich so ist gekommen, also umfassender ist worden, die CSRD-Berichterstattungspflicht, die hat auf ganz viele Unternehmen so ausgerollt werden. Also auf grosse Unternehmen, aber zunehmend eben auch KMUs, ja, haben sich konfrontiert gesehen mit umfangreichen Berichterstattungspflichten und den Blick in die Lieferkette, wo sie haben müssen mehr Verantwortung übernehmen. Und da hat es jetzt eigentlich im Verlauf von diesem Jahr eine neue Dynamik gegeben, wo die ganzen Berichterstattungspflichten für Unternehmen anpassen soll. Nämlich, dass nur noch die ganz grossen Unternehmen wirklich betroffen sind von diesen umfassenden Berichtspflichten. Es hat auch Auswirkungen auf die Lieferkettenverantwortung, also nur noch die Hauptlieferanten, die direkten Zulieferer müssen wirklich betrachtet werden und nicht mehr die gesamte Lieferkette. Haftungsbestimmungen, die sollten empfallen. Und auch für Schweizer Unternehmen hat es Auswirkungen. Schweizer Unternehmen, die in die EU liefern, sind grundsätzlich von diesen ursprünglichen Anforderungen auch betroffen. Jetzt ist es aber so, dass dort ein Aufschub von 2 Jahren gewährt ist worden. Also alles im Allem kann man, glaube ich, sagen, es ist eine Vereinfachung, die soll hergeführt werden. Und vor allem Berichterstattungspflichten, die weniger weit gehen, im Sinne von nicht mehr alle Unternehmen wirklich betreffen. Also ja, positiv formuliert eine Vereinfachung, aber eben negativ formuliert vielleicht auch im Sinne von einem Backlash. Ja, ein Verlust von Dringlichkeit und Wichtigkeit vom Thema.
Also so wie ich es verstehe, jetzt auch, was du mir erzählst und was ich selber auch schon erlebt habe, es ist ja echt lang der Plan gewesen, von den grossen Unternehmen auf bestimmte KMU runterzugehen, dann noch auf weitere, und die ganze Berichterstattungspflicht hat ja wahnsinnig viel Unruhe ausgelöst. Ja, wie macht man denn das? Wo fährt man an? Längt auf einmal ein Excel oder brauchen wir gerade ein Tool? Was kann das Tool? Was ist überhaupt Scope 3? Dort wird sehr komplex. Was machen wir mit dem Scope 3? Das sind ja alle die CO2-Emissionen, die ich nicht direkt Eingriff kann nehmen oder die nicht direkt mit meiner Firma im Zusammenhang stehen, sondern eben in der Lieferkette sind. Und dort sind ja dann ab, lustigerweise oder tragischerweise auch oft die grossen Hebel versteckt. Und jetzt höre ich von dir, also der Druck nimmt man massiv raus. Wir gehen mehrere Sachen durch den Kopf. Aus Nachhaltigkeitssicht natürlich, warum? Wir haben sehr, sehr ehrgeizige CO2-Ziele. Wir haben das Paris-Abkommen. Wir haben uns ganz viele Ziele gesetzt in der Schweiz. Bis wann, dass man wie viel CO2-Emissionen reduzieren will. Jede Firma hat nochmal einzeln oft Ziele gesetzt. Und auch dort sind sie zum Teil hoch ehrgeizig. Gleichzeitig haben wir aber ja auch immer gewusst, sie sind ein bisschen unrealistisch. Man will dort nicht herkommen. Oder? Das ist so das eine, wo mir durch den Kopf geht. Das andere, wo mir durch den Kopf geht, ich habe sehr viele Unsicherheiten eben auch noch gespürt bezüglich dieser Reportings und wie machen wir das. Und dort kommt man vielleicht auch ein bisschen entgegen, indem dass man die Gesetzgebung der Realität anpasst.
Deine Gedanken, die teile ich in dem Sinn. Oder? Also für mich war schon sehr viel Unsicherheit eben rum, jetzt auch mit den alten, wenn man so will, Anforderungen, die sehr umfassend waren. Es ist nicht so, dass da alles komplett klar war. Gerade für kleinere, mittlere Unternehmen hat es doch sehr, sehr viele Fragezeichen gegeben. Und schlichtweg hat man erkannt, ja, es ist fast nicht stemmbar für einen Mittelstand insbesondere, weil es einfach, ja, wir reden von 1'000 bis 2'000 Datenpunkten, die grundsätzlich für die Berichte erforderlich sind. Und wenn man sich das mal vorstellt, schon nur mal die Datengrundlagen zu arbeiten, ist natürlich wahnsinnig herausfordernd. Ja, auf der anderen Seite eben die Unsicherheit, die dort hat bestanden, besteht aus meiner Sicht natürlich jetzt auch weiterhin. Oder? Also das sind die Themen, die du initial kurz hast angesprochen, jetzt vielleicht mehr die Unsicherheit, ja, heisst das Zögern und die weniger strengen Anforderungen jetzt, dass man sich einfach getrost auf das Kerngeschäft konzentrieren kann und eigentlich Nachhaltigkeit mal in den Hintergrund rückt. Ich glaube, das sind jetzt Fragen, die im Raum stehen. Und es ist sicher so, dass die Absicht hinter diesen Vereinfachungen ist, dass man die Wettbewerb Wettbewerbsfähigkeit kann stärken, jetzt sogar im EU-Raum, nachgelagert natürlich auch in der Schweiz. Oder die Schweiz wird sich dort entsprechend auch müssen wollen anpassen. Also die Sorgfaltspflichten, die für Schweizer KMUs im Raum stehen oder eigentlich angekündigt sind, dass das eben auch so ausgewittert werden, die sind natürlich jetzt dieser Omnibus-Verordnung auch zuerst mal auf Eis gelegt.
Wie erlebst du das? Weil an dem Anlass, wo ich war, kürzlich, hatte es Nachhaltigkeitsverantwortliche von verschiedensten Unternehmen, grosse und kleine. Und da ist wirklich die Frage gestellt worden, hat Omnibus-Initiative Auswirkungen auf das, was ihr macht? Und da ist ganz klar die Antwort gekommen, nein, wir machen dort weiter, wo wir sind.
Genau, also ich glaube, da muss man auch sehr stark unterscheiden. Aber ich denke jetzt, die Gruppe, die du dort vielleicht ansprichst, du hast gesagt, nachhaltigkeitsverantwortliche Personen, sie Tendenz natürlich auch von Unternehmen, die eben dort schon losgelegt haben, oder? Die dort entsprechend vielleicht eine gewisse Maturität auch schon haben. Ich denke, ein bisschen anders gesetzt zum Teil bei Unternehmen aus, die eben noch nicht gestartet haben mit ihrer Nachhaltigkeitsreise, wo jetzt eher vielleicht das Omnibus-Signal könnte interpretieren als ja, Legitimation für nicht müssen zu starten. Ich glaube, es ist, oder man könnte ja sagen, ja, warum jetzt aus Nachhaltigkeit sich, man müsste doch den Druck erhöhen. Ich persönlich sehe aber auch Chancen in dem, eben, dass man sich mehr auf die echte Transformation kann konzentrieren, mehr auf echte Wirkung und Umgestaltung vom Geschäftsmodell als auf ja, tonnenweise Papier zu produzieren und Berichterstattung voranzutreiben, wo er sämtliche Ressourcen bindet, oder? Also ich sehe dort schon Chancen und ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt eben für Unternehmen, die sowieso auf die Reise gehen wollen, jetzt können Innovationsvorteile, Transformationsvorteile zu nutzen und mutig dort jetzt weiterzugehen, die Reise. Oder ich glaube, dort gibt es auch sehr viele Chancen drin.
Super spannend. Ja, jetzt hast du aber ja vorhin noch ein anderes Thema angesprochen, was da in dem grossen Amerika im Moment passiert. Es ist gerade kürzlich in der Zeitung gestanden, Unternehmen, die ihre Diversitätsinitiativen nicht fallen, werden in Zukunft nicht mehr können Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten zu gewissen amerikanischen Partnern. Was passiert dort im Moment? Wie erlebst du das? Oder wie setzt sich das jetzt in Beziehung zueinander?
Ja, das ist natürlich auch sehr extrem, oder? Also, ich glaube, es hat so ein bisschen die gemeinsame Komponente, dass man vielleicht in gewissen Themen fast ein bisschen über das Ziel rausgeschossen ist mit Regulierungen, mit bürokratischen Konzeptpapieren etc., oder? das, ich glaube, das steckt hinter beidem, so ein bisschen versteckt. Gleichzeitig ist natürlich die US-Thematik und die Diversity, Inclusion, Wokeness, Anti-Wokeness, Welle, die da reinschwappt, hat natürlich sehr, sehr viel mit den eben, politischen Situationen in den USA selber zu tun, oder? Und auch was wir ja auch sehen, so ein bisschen diese Machtverhältnisse, Machtstrukturen, wo sich wandeln sind, wo mir persönlich auch sehr stark, kann ich offen zugeben, auch sehr stark irgendwo Angst macht, oder? Also wenn man plötzlich halt eigene Werte aufgibt, oder? Sei es als Unternehmen, aber vor allem auch die Menschen dahinter, um den Mächtigen vor der Welt zu gefallen und dort rein zu passen, also der beängstigt das mich, oder? Ganz, ganz tief als Person.
Absolut, ja. Und enttäuscht auch.
Ja, absolut, genau. Und ich glaube, dort sehe ich schon vielleicht mehr Gefahr als Chancen, weil ich einfach auch glaube, es ist kurzsichtig, unternehmerisch kurzsichtig, dort jetzt aufzuspringen und die Sachen zu fallen, die man über Jahre auch hat aufgebaut und weiterentwickelt und jetzt einfach lässt, eben so wegschreiben oder einen Pieps von gewissen Personen fallen. Ich glaube, das ist sehr kurzfristig, weil eben die Unternehmen, die sind zum Teil auch auf ganz anderen Märkten tätig, jetzt nicht nur in den USA, es geht um Arbeitskräfte, um Fachkräftemangel, die Frage auch, ja, wo will ich arbeiten als qualifizierte Person mit meinen Werten? Ich glaube, dort denken die Unternehmen zum Teil ein bisschen kurzfristig oder ich würde ihnen auch raten, vielleicht eben andere Perspektiven auch noch mit reinzunehmen und halt sonst vielleicht so zu entscheiden, dass man das Risiko eingeht, gewisse Geschäfte weniger zu machen.
Ja, das sehe ich auch so. Jetzt ist ja das Motto von unserem Podcast einfach mal anfangen. Und du hast vorhin etwas Spannendes gesagt. Du hast gesagt, die schon mittendrin sind, die tut das Ganze wahrscheinlich nicht so stark irritieren. Es tut vielleicht eben auch Chancen eröffnen. Die noch nicht angefangen haben, was ist denn bei denen? Was ratest du dort?
Hey, ich würde sogar sagen, es ist fast noch die grössere Chance für die. Ja, warum sage ich das? Oder? Also, ich glaube, wenn der Druck kommt über Compliance, Regulation, Vorgaben von außen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen, dann macht man es auf eine ganz andere Art und Weise. Oder? Dann bleibt so ein bisschen die Hausaufgabenthematik, wo niemand wirklich Freude daran hat, wo nicht gestaltende Elemente hat, sondern mehr eben rapportierende, verwahrende ja, oder sehr rückwärts gerichtete Betrachtung. Und ich glaube, dort liegt wirklich eine Chance. Man kann jetzt starten, quasi ein bisschen auf der grünen Wiese. Man kann sich auch mal überlegen, ja, wo habe ich überhaupt meine grossen Hebel, wo habe ich Potenzialfelder, also klassische ja, Strategiearbeit, wo man Nachhaltigkeit einfließen lässt. Und damit kann man eigentlich das Thema sich auch zum Nutzen machen. Oder? Und ich glaube, ehrlich gesagt, liegt für die Unternehmen dort sehr viel Chancenpotenzial bereit.
Ja, was mich jetzt würde interessieren, ist, welche Haltung hast du gegenüber Regulatorien? Es braucht manchmal Regulatorien, wir haben sie alle nicht besonders gern und gleich sind sie wichtig, um Druck in ein Thema hineinzugeben und das Thema braucht Druck. Und wir wissen ja, Nachhaltigkeit hat nicht direkte Stakeholders hinten dran. Die Natur kann sich relativ schlecht wehren, also muss man dort sicher regulatorischen Druck drin haben. Wie ist deine Sicht, wann machen Regulatorien Sinn und wo und wie sollte der Weg dort weitergehen?
Ja, also ich bin dort bei dir. Oder? Ich finde auch, Regulatorien würde ich auf keinen Fall komplett verteufeln. In diesem Nachhaltigkeitsthema braucht es eine gewisse Regulation. Und zwar einerseits aus dem Aspekt von einer Standardisierung. Jetzt eben, wenn wir an die Berichterstattung denken, gibt es gewisse formale Vorgaben, Kategorien, wo man einfach dazu muss können, auskunftsfähig sein als Unternehmen oder eben zumindest als grosses Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig, dass wir dort hergehen und dass wir dort einen gewissen Standard auch haben. Auf der anderen Seite eben dient Regulation, wenn sie dann mal klar ist,
schon sehr stark der Sicherheit. Also man hat eine gewisse Rechtssicherheit, man hat dort eine Grundlage, wo man sich orientieren kann. Eben, wir wissen beide, oder das Thema Nachhaltigkeit ist so breit und so vielschichtig und das hilft definitiv auch, auch den Unternehmen eben dort eine gewisse Orientierung zu haben. Und dann auch über die Jahre, oder Vergleichbarkeit innerhalb von Branchen, innerhalb vom eigenen Unternehmen, Entwicklung, die man transparent machen kann. Ich glaube, auf dieser Basis hilft die Regulation sehr viel. Und natürlich schafft es so Massen irgendwo mitzunehmen. Oder? Also es ist so ein Minimalstandard, den man kann setzen kann, der eben, ja, zum Beispiel im Bereich CO2, Biodiversität, halt so ein bisschen die Stimme eben von Natur auch einfließen in die Unternehmen, dass die zumindest eine minimale Betrachtung bei allen muss erfahren. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, das, was wir jetzt in den letzten Jahren oder auch mit der Dynamik, die jetzt geherrscht, haben gesehen, ist, Regulation wirkt sehr stark auch indirekt. Sie wirkt nämlich dort, eben, wenn grosse Unternehmen stärkere Pflichten haben, dann wirkt sie über die Zeit verzögert, automatisch auch auf Zulieferer. Und dann kommen dann auch kleinere Unternehmen, die eben vielleicht die produzierenden Bereiche, die sehr stark in diesen ja, Klimanaturthemen drin sind, kommen automatisch auch in die Pflicht, sich dort müssen zu bewegen. Also es ist gar nicht unbedingt nötig, dass man alle Unternehmen direkt reguliert, sondern Regulation wirkt, wenn sie gut gemacht ist eigentlich automatisch auch indirekt.
Sehr spannend. Und wenn jetzt die kleinen Firmen sich eben ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, jetzt habe ich ja noch ein bisschen Verschnaufzeit und die Regulation hat sich jetzt ein bisschen verändert und man geht einen Schritt zurück. Was rate ich noch ganz konkret? Jetzt gibt es da vielleicht in einzelnen KMUs gleich Leute, die denken, passt nicht ganz zu meinen Werten. Ich werde gleich weiterfahren und dafür sorgen, dass wir ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement haben in unserer Firma.
Ja, genau. Also ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Ich glaube, es gibt eine Chance, dort jetzt genauer herzuschauen und sich das Feld zu gestalten. Und da rate ich immer eigentlich auch in meinem Mandat so ein bisschen eine pragmatische, doppelte Materialität zum Start mal zu machen. Das ist übrigens auch ein Konzept, das aus der Regulation kommt, nämlich eine Basis auch für Berichterstattung. Und dort schaut man eigentlich, wo sind Themen, die das Unternehmen bedient, über die gesamte Wertschöpfungskette, die besondere Auswirkungen haben auf Umwelt und Gesellschaft. Und was für Auswirkungen haben die Themen für das Unternehmen finanziell, also im Sinn von Risikooptik, also Chancenoptik. Und damit kann man eigentlich relativ schnell so die Themen rauskristallisieren. Ich sage immer irgendwo so 10 Themen, wo man mal eine besondere Beachtung schenken und ein bisschen genauer heranschauen, vielleicht dann eben irgendwie 5, 6 Themen mal in eine Strategie integrieren, sich dort auch Ziel vornehmen und so kann man lernen laufen oder mit diesem Thema. Man hat gleich eine gewisse Systematik dahinter, das ist nicht nur willkürlich und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Einstieg.
Kannst du ein Beispiel geben, wenn ich jetzt ein produzierendes KMU bin im Kanton Bern und jemand drückt da auf dem Thema, sollte man jetzt ein bisschen vorwärts machen, schaue ich her.
Ja, eben, es geht darum, eigentlich so ein bisschen eine Sammlung zu machen von diesen Themen. Da bietet sich an, mal die Wertschöpfungskette reinzugehen. Wo sind meine wichtigsten Zuliefererunternehmen? Was verursachen die allenfalls für Auswirkungen auf eben Natur, aber auch Gesellschaft? Was produziere ich? Was mache ich wirklich aktiv? Wo ist mein eigener Fußabdruck? Und da meine ich jetzt nicht nur CO2-Emissionen. Das können eben auch so Arbeitsbedingungen, Mitarbeitendenbedingungen sein, die man dort einfließen lassen. Und dann nachgelagert Wertschöpfungskette. Was macht der Kunde von mir mit dem Produkt und was verursacht er oder sie für Umwelt- und Gesellschaftsauswirkungen. Und wenn man dort mal in die Wertschöpfungskette reindenkt, kann man schon relativ viele Themen identifizieren. Dann kann man sich vielleicht noch inspirieren in Branchen. Da gibt es meistens auch schon irgendwie Frameworks so für die Branche, was für Themen rum sind. Und mit dem kann man dann eigentlich mal starten, geht man idealerweise in eine Worksession, Workshop, wo man 5 bis 10 Leute zusammennimmt, die im Unternehmen irgendwo tangiert sind, aber an den wichtigsten Stellen, wo Nachhaltigkeit kann das Thema sein und schafft so ein gutes gemeinsames Fundament, um die Themen zu priorisieren.
Gut, also der Aufruf ist klar. Die, die etwas wollen, bewegen, die sorgen dafür, dass es irgendwann mal so einen Workshop gibt, wo die Leute zusammenkommen und wo man gemeinsam die Denkwege wirklich auftut, oder? Und mal ein bisschen tiefer reingeht.
Genau. Also, das Ziel ist eigentlich so Worksessions, dass man eher handlungsfähig wird, oder? Weil eben mit Workshops hat man noch nie gewonnen. Es geht darum, dass man eher möglichst mit einem klaren Bild, einem gemeinsamen Verständnis schneller in die Umsetzung kommen kann.
Super spannend. Ich habe etwas gelernt heute. Merci vielmals für deine Erklärungen.
Merci für deine spannenden Fragen. Und ich glaube, wir bleiben gespannt, wie das weitergeht, auch an dieser Regulierungsfront. Aber schauen definitiv zuversichtlich in die Zukunft.
Absolut.